Wir lesen eine Stelle, aber wir lesen eine sehr, sehr kurzes, ein kurzes Teil dieser Stelle. Es ist nicht schlecht. Wir wollen manchmal große Abschnitte zu uns nehmen, aber es ist auch gut, manchmal kurze Abschnitte zu nehmen und darüber etwas tiefer nachzudenken. Wir haben in Galater 4, 4 Vers A, wenn der A steht, das heißt das erste Teil, folgende Aussage. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Das ist unser Predigttext heute. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Wir sehen hier etwas, das man heute in unserer modernen Sprache Timing nennen würde. Das ist ein englisches Wort, aber ich glaube, das hat sich eingedeutscht, oder? Verstehe ich das falsch? Also ich höre das immer wieder. Gutes Timing. Also Deutsch, Englisch. Aber gut, weiß nicht, ob es überhaupt ein deutsches Wort gibt dafür. Timing is everything. Also Timing ist alles. Und das stimmt in vielen, vielen Bereichen des Lebens. Auch Gott hier sagt, dass die Zeit erfüllt war und dann sandte er den Sohn. Ich glaube, wir verstehen auch, dass es eine gute Zeit gibt für etwas. Oder auch wie Gott manchmal unser Timing leitet und lenkt. Gestern haben wir was ganz Angenehmes und Nettes erlebt. Und zwar Grace und ich sind zu Hofer hingegangen und mussten Milch kaufen. Das war ziemlich banal und ziemlich normal, nichts Besonderes. Aber als wir dort angekommen sind, sind wir fast dort zum Eingang gekommen. Also wir haben das Auto abgestellt, bin zum Eingang gegangen. Zu Fuß merkte ich, ich habe gar keine Maske in meiner Jacke drin. Grace wollte draußen etwas anschauen. Da gab es so irgendwelche Pflanzen oder so vor dem Eingang. So, sie ist hingegangen zu den Pflanzen. Ich ging zurück zum Auto, habe mir dann meine Maske geholt. Und als ich dann zurückkam, gerade in diesem Moment, gerade in diese wirklich Sekunde, kam aus Hofer zwei gute Freunde, die wir schon von der Volksschulezeit unsere Kinder, als sie viel jünger waren, kennengelernt haben und einiges mit denen gemacht haben. Wir haben die seit Monaten nicht gesehen. Und wir dürften sie jetzt vor Hofer wieder begegnen und einfach Hallo sagen, unser Liebe ausdrücken und wie so sehr wir uns gerne wiedersehen würden und hoffen, dass es bald wieder möglich ist. Nur wie war das möglich? Timing. Wer hätte ich meine Maske nicht vergessen? Hätte ich eine Maske drin, im Mantel drin gehabt? Wären Grace und ich reingegangen, gerade in dem Moment, als sie nachher rausgekommen wären und wir hätten sie gar nicht gesehen. Gottes Timing ist perfekt. Das ist eine Kleinigkeit. Und wenn wir da denken, okay, das ist nur Zufall, dann verstehen wir nicht, dass es gar keinen Zufall gibt bei Gott. Wir sehen auch andere Dinge. Weihnachten 2005 war für unsere Familie eine sehr herausfordernde Zeit. Damals gab es diese Gemeinde noch nicht. Der Herr hat uns als Familie gerade diesen Anliegen gegeben, dass wir nach im Donaustadt kommen und hier eine Gemeinde gründen mit seiner Hilfe. Und ihm zur Ehre war so unser Ziel. Aber da war alles noch, das war nur ein Wunsch und ein Gebetsanliegen. Wir hatten nicht mal einen Ort, wo wir wohnen konnten hier in Donaustadt. Und damals auch war die große Frage, wo und wie. Alles ist damals auch sehr teuer gewesen. Durch die Führung des Herrn haben wir die Möglichkeit bekommen, eben einen Kredit zu kriegen, damit wir auch ein Reihenhaus kaufen könnten. Nur auch die sind nicht billig. Und wir können jetzt nicht einfach maßlos uns verschulden. Wir hatten einen oberster Limit für unser Kredit. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben monatelang gesucht. Und wisst ihr, wie viel wir gefunden haben, das für uns passend gewesen wäre? Null. Bis zu diesem Zeitpunkt. Gar nichts. Wir haben vieles angeschaut. Wir haben Häuser angeschaut, die waren einfach nicht geeignet. Oder sie waren irgendwo ganz weit weg, nicht angeschlossen, schwer zu erreichen, schwer zu finden. Viele Gründe, wo es nicht funktioniert hat. Wir haben weiter gebetet. Und ich muss euch wirklich gestehen, es war mühsam. Ich weiß nicht, wie ihr das mögt, aber ständig Inserate zu lesen, um immer wieder ständig nichts zu finden, ist mühsam. Nur, wir wussten, der Herr hat das auf unser Herz gelegt. Wir glauben, er will, dass wir dorthin gehen. Die Woche vor Weihnachten, und kein Witz, das war wirklich die Woche vor Weihnachten, saß ich da und dachte, soll ich auch diese Woche so viel Zeit reinstecken? Wer wird in der Woche vor Weihnachten ein Haus inserieren? Dann habe ich mir gedacht, ich habe keine Ahnung, wer das machen würde, aber wenn wir beten und bitten dem Herrn, dass er was tut, dann haben wir auch eine Verantwortung, unser Teil zu tun. So, ich habe begonnen zu suchen. Gerade in dieser Woche haben wir das Haus gefunden, wo wir jetzt wohnen seit 2006. Und gerade in dieser Woche war es noch privat in den Inseraten zu finden. Nach Weihnachten war es mit Makler. Und das war dann nicht mehr in unserer Preisklasse. Ohne Makler haben wir es kaufen können. Da wir es vor Weihnachten gefunden haben, ohne Makler, haben wir auch ohne Makler das Haus kaufen können. Und das war Timing. Das war Gottes Wirken. Das war auch Gottes Gnade. Gott wirkt und er ist immer treu und sein Timing ist immer perfekt. Du und ich haben auch gewisse Dinge, die wir erleben. Und wir dürfen uns darauf wirklich verlassen, dass er in unser Leben und im Leben von allen Menschen um uns herum so in einer Art und Weise wirkt, die seinem Charakter entspricht. Er ist treu. Und das, was damals im Garten, also Entschuldigung, im Bethlehem, im damals, wo Jesus in der Krippe gelegt wurde, das passierte nicht einfach so. Gott hat da alles so in einer wunderbaren Art und Weise, aber für uns eigentlich etwas unangenehm, wenn wir ehrlich sind. Er hat dafür gesorgt, dass dieses Kind, Jesus, Gott der Mensch geworden ist, dass der Messias zur richtigen Zeit am richtigen Ort auf die Welt kommt, um sein Wort zu erfüllen. Alles im Griff. Und das wollen wir heute betrachten, weil auch damals, es gab sehr viel Lärm umherum, sehr viele Ablenkungen, viele Herausforderungen, viele Dinge, die Menschen nicht verstanden haben. Was, Herr, tust du mit deinem Volk? Was tust du mit Israel? Und es ist eine allgemeine Sache, weil es auch ein Sprichwort sogar auf Deutsch und auf vielen Sprachen gibt. Man kann den Wald vor lauter Bäume nicht sehen. Es ist möglich, dass man sich so sehr auf eine Sache konzentriert, dass man den gesamten Wald übersieht. Dass man merkt, es gibt was Größeres. Es gibt was, das wichtiger ist als dieser eine Baum oder zwei Bäume. Unsere einzelnen Probleme dürfen die allgemeine Güte, die Treue und den souveränen Plan Gottes nicht verbergen. Wir müssen aufpassen hier. Es kann vieles sein. Es kann was Politisches sein. Es kann etwas, kann Beziehungsschwierigkeiten sein. Es kann in der Arbeit Schwierigkeiten sein. Es kann alles Mögliche sein, wo wir eine bestimmte Situation erleben. Und diese Situation ist real. Diese Situation ist natürlich auch nicht zu ignorieren oder zu tun, als ob es nicht bedeutend wäre. Aber es ist nur ein Teil eines viel größeren Bildes. Und in solche Zeiten, wenn wir das große Bild betrachten, wenn wir Gott in seiner Herrlichkeit sehen, dann finden wir in ihm, in seinem Charakter, in seine Vollkommenheiten unsere Stärke. Weil so wie er damals zur richtigen Zeit Jesus in die Welt gesandt hat, um sein Wort zu erfüllen, so wird er immer handeln. Nichts kann seinem Plan entgleisen. So, wir dürfen uns freuen. Heute, ganz schlicht und einfach, das Timing und Handeln Gottes ist gut. Warum ist es gut? Weil Gott gut ist. Und ein guter Gott kann nur Gutes tun. Und wir werden jetzt sehen, wie er das auch getan hat in der Zeit, wo Jesus auf der Welt gekommen ist. Unser erster Punkt heute ist folgendes, ganz einfach. Gott betrachtet Zeit anders als wir. Gott betrachtet Zeit anders als wir. Das Wort Zeit in unserer Stelle, als aber die Zeit erfüllt war. Wir dürfen nicht dieses Wort einfach lesen und dann ignorieren, als ob das was ganz normal wäre. Weil Realität ist, Gott ist ewig. Gott hat keinen Anfang, Gott hat kein Ende. Gott selbst hat eine ganz andere Zeitberechnung, aber er wirkt in eine Zeit, die wir erleben. In dieser Art und Weise auch kommt er auf unsere Ebene herunter. Es passiert nicht alles gleichzeitig. Könnt ihr euch vorstellen, dein Leben wäre zack schon vorbei. Geboren, aufgewachsen, geheiratet, Kinder, Familie, in einem Augenblick alles da. Okay, fertig. Es gibt keine fortwährende Entwicklung in deinem Leben. Du und ich sind nicht ewig. Wir können nicht alles gleichzeitig erfahren und erleben und genießen. Wir brauchen eine Entwicklung. Wir brauchen eben eine von einem Punkt zum nächsten fortwährende Geschichte. Aber bei Gott ist es nicht so. Gott weiß, dass es ein Anfang und Ende gibt, weil Gott da war, als alles begonnen hat. Am Anfang hat Gott die Welt geschaffen. Also vorher gab es Gott noch. So als dieses Universum ins Leben gerufen wurde, er war da am Anfang. Und wer wird auch da? Was haben wir gelesen vor ein paar Wochen in Offenbarung? Was sagt Jesus? Ich bin das Alpha und das Omega, Anfang und das Ende. Wer wird dabei sein am Ende? Und die Frage ist, befindet sich Gott hier irgendwo auf diese lineale, also diese Richtung, wie wir? Und die Antwort ist nein. Gott ist oben. Gott ist ewig. Gott ist Geist. Gott ist nicht zeitgebunden. Er schaut von oben hinunter und schaut diese ganze volle Existenzzeitlinie an. Übrigens, es gibt ein sehr interessantes, ich muss zugeben, für mich ein bisschen zu wissenschaftlich, ich verstehe nicht alles, was drin steht, aber Werner Gitt hat ein Buch geschrieben, Zeit und Ewigkeit. Und es ist sehr, sehr interessant. Dieses Beispiel hier habe ich von seinem Buch bekommen. Und wenn ihr das nicht kennt, kann ich es wärmstens empfehlen. Ich glaube, wir hatten mal eins hinten, aber wenn nicht, es ist gratis als PDF-Download bei CLV. Aber Gott ist oben, er schaut das an und er ist nicht daran gebunden. Er sieht sogar und weiß, was davor war. Er weiß, was danach passieren wird. Das ist, wie Gott ist. So, wenn er von Zeit spricht, er spricht von etwas, das für uns besonders wichtig ist. Weil wir sind nicht hier oben. Wo sind wir? Wir sind hier unten, irgendwo auf dieser Linie. Irgendwo auf diesem Plan Gottes. Und es gibt verschiedene Zeiten. Also, vielleicht ist das dein Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Opa. Und das da bist du. Keine Ahnung. Aber wir sind nicht ewig. Wir haben einen Anfang und ein Ende. Und Gott von oben sieht alles. Und das Spannende ist, da wir auch eine ewige Seele haben, als Jesus über die Auferstehung sprach, sagte er, Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Er ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Die sind nicht tot, körperlich tot. Sie haben nicht aufgehört zu existieren, obwohl sie körperlich tot sind. Gott weiß, es kommt auch ein Tag, wo Abraham auferstehen wird. Ein Tag, wo Jakob, Isaak, wo seine Kinder auferstehen werden. Gott sieht das gesamte Bild. So, wenn wir das betrachten und das als erstes in unserem Herzen einschließen und erkennen, soll uns das wirklich eine große Freude geben. Warum das? Deswegen, weil Gott den großen Überblick behält. Er weiß alles. Du und ich, wir wussten letzte Woche überhaupt nicht, dass es diese Woche eine neue Regierung geben wird. Niemand hat das erkannt. Niemand hätte das wissen können. Vielleicht haben die Leute, die jetzt zurückgetreten sind und so weiter, das schon gewusst. Keine Ahnung. Aber wir nicht. Wer wusste das? Der Herr. Und wir können uns auf ihn verlassen. Zeit ist für uns bedeutend aus verschiedenen Gründen. Überlegt euch im Garten Eden, was hat Gott getan, als der Mensch gesündigt hat und eben von ihm aus Gerechtigkeit verflucht werden musste. Gott sagte, eben wir müssen schauen, dass er nicht vom Baum des Lebens isst. weil sonst wird er als Sünder ewig leben. Frag mich nicht, wie das Ganze funktioniert. Ich kann das nicht erklären. Was für ein Frucht war das von diesem Baum? Interessant, dieses Baum des Lebens kommt in Offenbarung auch im Neuen Jerusalem wieder hervor. Was ist dieser Baum des Lebens? Wie funktioniert das? Ich weiß es nicht. Aber die Sache ist, Gott sagt, es ist nicht gut, wäre nicht gut, wenn der Mensch als Sünder ewig leben würde. Warum? Weil dann gäbe es keine Lösung für die Sünde. Stell dir vor, was, wenn Menschen, die nur böse sind, niemals aufhören würden zu existieren? Wie würde das Böse zunehmen? Mehr und mehr. Aber Gott sagte, nein, es gibt eine Begrenzung. Vor dem Sintflut war die Begrenzung sehr lang. Heute spotten viele und sagen, nein, das ist nicht möglich, 800 Jahre zu leben, 900 Jahre zu leben. Sie spotten. Tatsache ist, es ist so. Dann kam der Sintflut. Und dann sagte Gott, okay, es wird so circa 70 bis 80 Jahre sein. Und das ist bis heute der Fall. Gott begrenzt unser Leben. Deswegen ist Zeit für uns etwas Reales, weil wir wissen, dass wir alle einen Ablaufdatum haben. Zeit ist auch deswegen gut, weil es zeigt uns, dass Gott dass ein Ende gibt von das ganze Leid auf dieser Welt. Gott wird das alles wiederherstellen. Was haben wir heute gelesen? Er wird alle Tränen wegwischen. Evolution und gottlose Leute sagen, Schmerz, Leid, Tod ist alles normal, wird immer so bleiben. Gott sagt, nein, gar nicht normal. So habe ich die Welt gar nicht geschaffen. Der Plan ist, dass es eine kurze Zeit so ist und dann werde ich richten, dann werde ich eben alles wiederherstellen, wie es sein soll. Und Satan ist weg, Sünde ist weg, Tränen sind weg. Jetzt leben wir in der Gnadenzeit, wo Menschen zu Jesus finden dürfen und können und mit ihm eine Freude in dieser schwierigen Situation der Welt erleben können. So Gott zeigt uns auch, es geht nicht ewig so weiter, wie es jetzt geht. So daher dürfen wir uns darüber auch freuen. Es wird ein Ende geben vom Sündenfluch. So lass uns dem Herrn dafür erstens danken, dass er ein Gott ist, der Zeit geschaffen hat. Er versteht, was das ist. Werner Gitt schreibt in seinem Buch, dass es heute große Diskussionen gibt und niemand tatsächlich klar, deutlich definieren kann, was genau Zeit ist und wie genau man Zeit messen soll. Aber wir wissen alle, es gibt Zeit. Es gibt eine Entwicklung. Gott weiß, was das ist. Und es ist mit seinem Charakter verbunden. Er hat uns das gegeben und er ist großartig und gut. So lasst uns ihm dafür danken und dadurch auch lernen, ihm zu vertrauen, der über die ganze Zeit steht. Er gibt uns Orientierung. Er zeigt uns, dass der Grab vor uns steht, aber dass der Grab nicht das Ende sein muss. Jesus hat den Tod überwunden und die Auferstehung ist das, was er alle Menschen geben möchte. Die Krippe führt zum Kreuz. Das Kreuz führt zur Auferstehung. Die Auferstehung ist unsere große Hoffnung. Und das ist, was Gott uns sagen möchte. So Gott kam in Jesus in diese Zeit hinein. Warum in dieser Zeit hat er das getan? Es steht hier, als aber die Zeit erfüllt war. Siehst du, Gott schaut das Ganze an und er weiß, gerade jetzt kommt der und dann kommt die. Das Interessante ist, er weiß auch, so ich bin ein genetisches Bild von meinen Vorfahren. Er weiß ganz genau, wie ich genetisch ausschaue. Und das wusste er schon damals, als meine Vorfahren existiert haben, wie das alles zusammen funktionieren wird. Ich weiß nicht einmal, wer meine Vorfahren sind vor 3, 4, 5 Generationen. Von mir aus habe ich irgendwelche Verbrecher in meinem Hintergrund. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Gott weiß alles. Vielleicht habe ich sogar einen König. Ich weiß es nicht. Gott weiß das. Und er weiß, es wird zu diesem Zeitpunkt diese Person geben und ich werde den oder die so einsetzen. Und die haben ein wunderbares Vorrecht. So, was tut Gott in dieser Zeit? Er nutzt Zeit, um seinen Plan zu ermöglichen. Gott hat Jesus nicht gesandt, als David König war. War nicht die richtige Zeit. Gott hat Jesus auch nicht gesandt, als es ein Internet gab. vor was 10 Jahren oder 20 Jahren, wann hat das begonnen? Nicht lange her. Gott hat gesagt, hier ist die richtige Zeit. Warum war das jetzt die Zeit, die erfüllt war, die passend war, die, wo alles zusammengekommen ist, damit es jetzt richtig ist? Viele würden grundsätzlich auf Rom deuten und sagen, ja, weil der Caesar Augustus hat damals alles im Griff gehabt. Es gab diese sogenannte Pax Romana, so Frieden von Rom. Ganze Welt, die zivilisierte, unter Anführungszeichen Welt, wie zivilisiert sie waren, kann man drüber reden, aber die bekannte Welt damals war unter der Herrschaft Rom. Es gab eben verschiedene Straßen für Handelswege und es herrschte in dieser Zeit grundsätzlich Frieden. Und nachdem Jesus auferstanden ist und Himmel gefahren ist und Pfingsten passiert ist, konnte das Evangelium sich sehr rasch verbreiten. Griechisch war die Handelssprache von allen grundsätzlich bekannt. Man konnte überall reden und verstanden werden. Deswegen ist auch unsere Bibel nicht in Aramäisch oder Hebräisch, unser Neues Testament, sondern auf Griechisch, weil es für die ganze Welt gilt. Damals war es so schön. Gott hat alles vorbereitet. Aber denk nicht, dass es nur Rom war. Das ist zu kurz gegriffen. Überlegt ihr, was gab es auch zur Zeit Jesu? Das gab es im Tempel von Herodes. 70 nach Christus gab es das gar nicht mehr. Das war notwendig. Absolut notwendig. Was tut lies die Evangelien, du siehst, wie er mit dem Tempel umgeht, wie wichtig dieser Tempel ist. Und das gab es auch lange in der Geschichte von Israel nicht. Und ihr wisst, wie es zerstört wurde durch Gottes Gericht über Israel und dann wieder langsam aufgebaut. Und hier in seiner Pracht wegen Herodes, selbst die Jünger Jesu waren davon voll begeistert und sagten, schau diese großen Steine an. Und Jesus sagt, die werden nicht lange stehen. Es gibt was Wichtigeres als den Tempel. Aber es gab den Tempel damals. Und interessant, denk auch darüber nach, was gab es damals als gängige Lieblingshinrichtungsmethode der Römer? Das Kreuz. Warum ist das wichtig? Warum hätte der Herr Jesus nicht zu einer Zeit kommen können, wo Hinrichtung einfach Köpfen war? Weil im Alten Testament sagt es, verflucht ist jeder, der auf einem Holz aufgehängt wird. Die Antwort ist, Jesus ist auch verflucht gewesen. Und er ist auf ein Holz aufgehängt worden. Aber für wen wurde er verflucht? Es war nicht seine Sünde. Es war alles, um das Wort Gottes zu erfüllen, damit wir erkennen, der Messias kommt das erste Mal, um unser Sündenproblem zu lösen. Und das Kreuz damals war das gängige Hinrichtungswerkzeug, Methode der Römer. Und als sie ihn hinrichten lassen wollen, die Juden wollten ihn nicht steinigen. Sie hätten ihn steinigen können, obwohl es illegal gewesen wäre. Das haben sie mit Stephanus gemacht, nicht lange nachher. Sie gingen absichtlich zu Pilatus hin und sagten, kreuzige ihn. Warum? Weil sie ihn dadurch eigentlich entehren wollten. Obwohl Jesus und auch der Vater wusste, das ist der Plan. Er wird für uns verflucht. Aber er wird auferstehen. So Gott schaut von oben herab und er sieht, Jesus kommt. Jesus kommt. Und Gott weiß, es muss alles bereit sein. Es gab ein Kreuz, es gab sogar einen Pilatus, es gab eben einen Nikodemus und einen Josef von Arimathäa, der ein reicher Mann war, der ein Grab hatte, wo man Jesus hinlegen konnte, wieder um Offenbarungen, um Prophezeiungen zu erfüllen. Alle diese Dinge, Gott wusste, jetzt ist die richtige Zeit. Die richtigen Dinge sind vorhanden. Jetzt kommt mein Sohn. Als die Zeit erfüllt war, was kam davor? Viele Kriege. Naja, Naturkatastrophen auch. Viele Menschen. Viele, viele Menschen. Viele Könige. Ein Kaiser. Rom. Interessant, viele Krankheiten. Und wir lachen, aber überleg's dir. Das klingt vielleicht komisch, aber was gab's zur Zeit Jesu, das sehr wichtig war? Es gab viele Blinde. Es gab viele Aussätzige. Es gab viele lahme Menschen. Warum im Gesetz wurden diese Dinge so dargestellt? Warum sind diese Dinge so wichtig? Weil als der Messias kommt, wird er diese Dinge heilen können. Und stell dir vor, wie viele Aussätzige zum Tempel geschickt wurden, um sich vom Priester überprüfen zu lassen, die auf einmal wegen Jesus voll geheilt sind von Aussatz. Ich meine, hunderte Jahre lang haben diese Priester niemanden begegnet. Gar niemand ist gekommen, der tatsächlich geheilt wurde. Sicherlich viele Leute, die gehofft haben. Ich bin geheilt, ich bin wieder gut. Na, tut mir leid, Abraham, schon wieder, das geht nicht. Nein, passt nicht, du bist nicht geheilt, geh zurück. Ich meine, wie viele hunderte Jahre waren keine messianischen Beweise vorhanden und dann auf einmal, boom, kommen 10 auf einmal, dann kommen 2 auf einmal. Auf einmal, es steht, er hat viele geheilt. Und dann, was tut er? Er sagt, geh zum Tempel und tu, was Mose gesagt hat. Blinde Leute, lahme Menschen. Auch nach seiner Auferstehung und Himmelfahrt, wo Petrus dann ein Mensch heilt, der 40 Jahre lang vor dem Tempel saß. Jesus hat ihn gar nicht geheilt. Petrus schon. Warum? Weil es ein Zeichen ist, dass er im Auftrag des Messias handelt. Und in der Kraft des Messias wirkt. Alles bereit. Wir schauen zurück auf das Kreuz. Aber die Leute, die vor das Kreuz lebten, sie sahen nur diese Dinge. Und sie haben die Frage gestellt, wann kommt der Messias endlich? Sie haben ihn gesucht. Du und ich erleben Dinge in unserem Leben auch, wo wir manchmal nicht wissen genau, was wofür. Herr, ich habe alles gemacht, was ich tun konnte. Im Jahr 2000 eigentlich, im April, unser Sohn Caleb war damals circa 4 Monate alt, lebten wir noch in den Vereinigten Staaten und wir durften eine Reise nach Wien machen. Wir hatten damals so ein ziemlich altes Auto, 12, 13 Jahre alt. Aber es hat grundsätzlich für uns gut funktioniert. Ich habe es auch gecheckt, Service macht, bevor wir an diesem Tag zum Flughafen hätte fahren sollen. Flughafen wäre circa so normale Fahrzeit, 1 Stunde weg gewesen von wo wir leben. Ich habe Grace, ich weiß nicht, warum es gesagt hat, ich habe Grace gesagt vorher, weißt du, wenn wir nicht ankommen, dann hat der Herr das irgendwie gewollt, weil anders kann ich es nicht machen. Und man hat immer ein bisschen dieses Zeitstress, wenn man einen Flug eben erreichen will und nicht verpassen möchte. So, es hat stark geregnet. Und wir fahren hin, ich schätze so 20 Minuten waren wir unterwegs, bis auf einmal ich so ein Brrrr höre. Ich dachte, oh, schlecht, das Auto fährt dann nicht mehr richtig. Ich dachte, nein, jetzt haben wir Reifenpanne im Regen, unterwegs zum Flughafen. Ich dachte, okay, oh, Herr, wir schaffen das mit deiner Hilfe und irgendwie wird es schon gehen. Ich steige aus im strömenden Regen. So schaut das Auto aus. Kein Reifenpanne. Achs gebrochen. Also, da wusste ich, das kann ich jetzt nicht reparieren. Also, so viel ich möchte, kann ich dann nichts machen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir mussten natürlich unseren Flug verpassen. Wir haben es nicht rechtzeitig geschafft. Sagst, okay, Herr, gut, wir verlassen uns auf dich. Aber gerade an diesem Tag, ein Bruder aus unserer Gemeinde hatte frei. Wir haben ihn angerufen, er wohnte gleich in der Nähe. Er sagt, ja, ich hole euch ab. Und dann der gleiche Bruder sagt, du, ich bringe euch zum Flughafen. Wir bringen das Auto zu einem Mechaniker, den ich kenne. Gott hat alles schon vorbereitet. Wir kommen zum Flughafen und denken, okay, super. Gibt es einen späteren Flug? Sagt, ja, es gibt sogar einen späteren Flug. Wir können das umbuchen. Allerdings gibt es eine Warteliste. Wir wissen nicht, ob es Platz für euch gibt. Oh, okay, Herr. So, wir müssen warten 1 Stunde. Wir gehen dann zum Lift hin, wo man dann hinaufgehen, fahren kann, zum Wartebereich, wo es so Restaurants und solche Sachen gibt. Wir gehen ins Lift hinein, da kommt ein älteres Ehepaar auch im Lift hinein. Ich schaue die an, denke, ich kenne die. Habe ich gesagt, seid ihr vielleicht eben die Fox-Familie? Ich hatte an der Uni mit mir einen Schüler, einen Studenten, der hieß Jim Fox. Seine Eltern waren Missionaren in den Inseln. Und ich dachte, das sind seine Eltern? Seid ihr Jim und Norma Fox? Die schauen mich an. Ja, das sind wir. Und weißt du was? Wir saßen da eine Stunde mit diese zwei liebe Geschwister, die ihr ganzes Leben dem Herrn gewidmet haben. Wir haben mit denen gebetet, wir haben mit denen geplaudert, wir haben uns alles dem Herrn übergeben dürfen. In unser Herz hat der Herr uns einfach gesagt, weißt du, was auch immer passiert, Stan, Grace, es ist nur ein Flug, es ist nicht Leben und Tod, es wird schon gut werden, beruhigt euch. Zufall, oder? Nein, Gnade, Timing. Was wollte Gott damit tun? Er wollte unser Glauben stärken. Er wollte uns zeigen, ich habe alles im Griff. Verlass dich auf mich. Dinge funktionieren nicht immer, wie du dir das vorstellst. Aber ich habe meine Hand auf den Lenkrad. Ich wirke. Ich habe alles im Griff. Wollt ihr wissen, ob wir fliegen dürften? Sage ich euch nicht. Wir haben Plätze bekommen. Und wir dürften eben dann Wien besuchen. Es war eine sehr schöne Zeit. Wir waren mit der Hudson-Familie. Wir durften damals auch weiter uns vorbereiten für den Dienst, das der Herr für uns vorgesehen hat. Aber überleg dir, das ist kein Zufall. Gottes Timing. Er bereitet uns vor auf Sachen. Gott wollte auch diese Sache haben, damit ich ein Beispiel nehmen und verwenden kann in einer Predigt, oder? Das ist nicht erfunden. Das habe ich jetzt nicht gedichtet oder geschrieben. Das habe ich hautnah erlebt. Und ich könnte zahlreiche solche Fälle geben. Das ist eine, das so markant ist in meiner Erinnerung. Aber es ist so klar, wie der Herr leitet und Dinge vorbereitet, damit wir ihm dienen können und seinen Willen tun. Und das ist unser letzter Punkt. Gott nutzt Zeit, um seinen Willen zu tun. Er bereitet alles vor. Wir schauen heute diese Situation in unserer Welt an, ob es jetzt gesundheitlich oder politisch oder irgendwas anders, vielleicht finanziell mit Inflation oder verschiedene andere Dinge. Und wir könnten Angst bekommen, wenn wir unsere Augen auf diese Sachen richten und nicht auf unseren Gott. Aber Gott weiß das alles und er nützt das alles. Sein Plan ist nicht, kann man nicht entgleisen. Er ist treu. Schau auf ihn. Und wenn du dich sagst, wie kann ich das wissen, dann schau, wie er gewirkt und wie er gehandelt hat, damit Jesus kommen konnte. Und vergiss nicht, dass alles jetzt dazu beiträgt und alles vorbereitet, damit Jesus das zweite Mal so kommen kann. Gott nutzt Zeit, um seinen Willen zu erfüllen. Dann steht da, ja, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Zur richtigen Zeit, richtiger Ort, Jesus ist gekommen. So, wir betrachten diese Situation und wir dürfen nicht denken, dass diese Ereignisse für Josef vor allem und Maria leicht waren. Es steht da in Lukas 2, dass sie von Nazareth nach Bethlehem gehen mussten. Warum? Weil der römische Kaiser das bestimmt hat. Der Josef hätte vielleicht damals versucht gewesen zu sagen, nein, meine Frau ist hochschwanger, ich bin nicht bereit, meine Frau zu gefährden. Natürlich wäre das eine natürliche Sache. Aber Josef wusste, nein, ich muss das machen, sonst kriegen wir größere Probleme. Also die Römer waren nicht zimperlich, wie sie mit Verweigerer umgegangen sind. Also wir können uns glücklich schätzen. Also das war nicht leicht. Er wusste, ich muss, ich habe keine Wahl. Und er ging hin. Die Bibel sagt, dass Josef ein gerechter Mann war. Er war bereit. Und du und ich schauen das an und sagen, okay, ja, der ging von Nazareth nach Bethlehem. Und vielleicht denkst du, ja, das war sicher anstrengend. Aber überlegst dir, ohne Auto, es ist eine Schlussfolgerung, dass Maria auf ein Esel geritten ist. Du siehst hier, dass da ein langer Weg ist. Aber wie war es topografisch? Vielleicht kann man das sehen. Hier ist, oben ist Nazareth, hier unten Bethlehem. Seht ihr, das ist unten der Jordanfluss. Hier ist Samaria. Und dazwischen, wer mal in Israel gewesen ist, weiß, wie hoch Jerusalem ist. Und Bethlehem ist hier hinten. Das ist keine einfaches Gelände. Heute, man weiß natürlich nicht genau, wie sie gegangen sind, aber entweder gingen sie von Nazareth nach Samaria und dann nach Bethlehem, oder sie gingen unten und dann den Jordan-Tal entlang und dann hier hoch nach Bethlehem. So oder so, ein sehr langer, anstrengender Weg. 130 Kilometer circa. Also mindestens 4 Tage unterwegs. Höchstwahrscheinlich mit einer schwangeren Frau viel länger. Und nicht ungefährlich. Nicht ungefährlich. Also viele, viele Dinge sind bei solche Sachen passiert. Räuber und Überfälle und solche Sachen. Aber Josef schaut das an und sagt, ich bin bereit, von hier bis hier zu gehen, und ich vertraue dem Herrn. Und er machte das. Und Gott natürlich wusste genau warum. Weil der Messias darf nicht in Nazareth auf der Welt kommen. Der Messias soll laut Micha 5,1 in Bethlehem auf der Welt kommen. Aber was hat Gott genutzt, um Josef nach Bethlehem zu bringen? Kein Traum. Kein Engel, ein Kaiser. Das ist für uns natürlich nicht angenehm. Das mögen wir nicht, aber so war es. Und da können wir auch wissen, auch heute, wenn der heutige Kaiser oder was auch immer Dinge bestimmt. Wir schauen, was ist wirklich, ja, wir dürfen natürlich unsere Rechte Gebrauch machen, keine Frage. Aber zum Schluss, wir vertrauen keinen Politiker oder Machthaber, wir vertrauen dem Herrn. Und wir stellen die Frage, Herr, was willst du? Und dann folgen wir ihm nach. Das ist unsere Freude, weil wir wissen, Gott sieht das Ganze. Gott schaut das alles an von hier oben. Er weiß, okay, Jesus ist schon gekommen. Und für uns damals, die ganzen Dinge sind danach passiert. Und irgendwie heutzutage gibt es diese Ahnung oder diese Idee, da Jesus schon gekommen ist, soll es keine Schwierigkeiten mehr geben. Aber genau das Gegenteil hat der Herr uns gesagt. Der Herr hat uns gesagt, alle diese Dinge werden weiterhin vorkommen und alles vorbereiten für das zweite Mal, wo er kommt, um zu regieren. Das steht klar und deutlich in der Schrift. Es steht zum Beispiel in Matthäus 24 und Vers 6 bis 8, da steht, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören, aber habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Oder einige Verse später, Jesus sagt, um jenen Tag und um die Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, sondern allein mein Vater. Galater 4,4 sagt, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Der Vater sagte, jetzt ist die Zeit. Beim zweiten Kommen, der Vater sagt, jetzt ist die Zeit. Und alles bereitet sich darauf vor. Matthäus 24, Vers 37 bis 39, danach steht Folgendes. Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahin raffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Das ist interessant, oder? Die gleiche Umstände, die es vor der Sintflut gibt, wird es geben vor das zweite Kommen Jesu. Und wir bewegen uns in dieser Richtung. Und wir wissen, zur richtigen Zeit kommt er zurück. So daher haben wir Grund zur Hoffnung und zur Freude, auch wenn wir diese Dinge erleben und merken, es ist nicht angenehm in dieser Welt. Sünde tut viel Böses und viel Schlimmes. 2. Thessalonicher 5 und Vers 1 sagt auch Folgendes. Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man auch euch, Brüdern, nicht zu schreiben. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen, wie ein Tag, Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Erkennen wir unsere Aufgabe und Verantwortung in dieser Zeit, bis der Herr zurückkommt, weil wir einen Auftrag haben, den wir erfüllen dürfen und wollen. Gottes Timing ist immer perfekt. Für ihn ist ein Tag wie 1000 Jahre, 1000 Jahre wie ein Tag. Seine Zeitberechnung ist ganz anders. Alles dient seine Zwecke, um seinen Plan in Erfüllung zu bringen. Und er wird seinen Plan bewirken und erfüllen. Nichts kann das entgleisen. Und zu Weihnachten, wenn wir an das erste Kommen Jesu denken, dann dürften wir uns daran erinnern. Und nicht vergessen, erstens, Gott führte Josef nach Bethlehem durch einen Erlass des Kaisers wegen Steuern. Alle sollen sich erfassen lassen, damit wir Steuer besser erheben können. Gefährliche Sache. Aber Gott wusste, Maria wird es schaffen, weil Jesus ist in Bethlehem auf der Welt gekommen. Was aber Gott getan hat, als die Weisen, die nach Bethlehem gekommen sind und nicht zurück nach Herodes gegangen sind und Herodes berichtet haben, wer das Kind ist. Was hat Gott dann getan? Jetzt gibt es keinen Kaiser, der sagt, geh zurück nach Nazareth. Jetzt ist Gefahr in Verzug. Gott setzt übernatürliche Mittel ein und sagt, mein Sohn schütze ich. Josef bekommt einen Traum. Gott sagt, steh auf, geh nach Ägypten. Herodes will das Kind umbringen. Herodes schickt seine Soldaten, bringt alle Kinder 2 Jahre alt und jünger um. Aber Jesus ist nicht mehr da. Warum? Weil Gott ihn geschützt hat. Josef stand mitten in der Nacht auf und ging. Und ich bin und wir dürfen sicher sein, dass wenn wir Gottes Plan gehen, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir tun, was wir wissen, Gottes Plan ist, Gott wird uns bewahren, solange er uns brauchen möchte. Er wird alles tun, um uns zu leiten und zu lenken, weil sein Plan kann man nicht entgleisen. So wir folgen dem Herrn und vertrauen ihm und schauen auf ihn, weil nur dort finden wir absolute und echte Sicherheit und innerliche Geborgenheit. Gott sieht alles. Man kann den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, aber unsere Probleme dürfen die allgemeine Güte und Treue und den souveränen Plan Gottes nicht verbergen. Wir dürfen und müssen Gott durch das Ganze sehen, dass er wirkt und uns ihm in Dankbarkeit unterordnen. Das Timing und Handeln Gottes ist gut, weil Gott gut ist. So jetzt eine Frage an uns. Was erlebst du heute in den letzten Tagen, das herausfordernd ist? Was erlebst du, wo du einen Baum vor dir hast und deswegen diesen Baum, du tust dir schwer, den Wald zu sehen? Geh ein paar Schritte rückwärts, schlag deine Bibel auf und überleg dir, damals, als Jesus gekommen ist, Gott hat alles vorbereitet. Der gleiche Gott ist der, der heute wirkt. Er ist derjenige, der heute alles im Griff hat. Ich kann mich auch heute auf ihn verlassen und in ihm meine Freude finden, weil er mich als sein Kind Schritt für Schritt leiten kann und will. Und wenn du sagst, das klingt alles so gut, aber wer ist dieser Jesus genau? Wie kann ich einer seiner Kinder werden? Dann setz dich damit auseinander, warum Jesus gekommen ist. Er ist gekommen, weil er uns loskaufen wollte von unserer Sünden, sagt uns Vers 5 in Galater 4, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, unter dem Gesetz verflucht, eben unter dem Gesetz schuldig waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Wow. Ein Grund, das wunderbar und herrlich ist und für alle Menschen möglich ist. Schau auf Jesus und suche in ihm und nur in ihm die Errettung, die du brauchst, die wir alle brauchen. So lass uns dem Herrn danken heute. Und wenn du nach Hause gehst, denk daran, dieser einfache kurze Satz. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Was das bedeutet und wie wir darin große Freude haben können. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für Jesus. Wir danken dir auch für deine souveräne und gnädige, ja, deine souveräne Handlung und deine Gnade in allen Sachen. Danke, dass wir einfach dein Wort, ja, verstehen und vertrauen können, danach handeln dürfen und dann wirklich erkennen dürfen, dass du deinen Willen tun wirst. Es steht uns dieses große Vorrecht zu, dass wir im Vertrauen einfach dir nachfolgen. Und du leitest uns und lenkst uns. Jesus selbst sagte, Vater, dass er der gute Hirte ist, der uns leitet und lenkt. Und wir danken dir dafür. Herr, wir wollen bitten für Menschen, die Jesus persönlich noch nicht kennen, aber erkannt haben schon, dass sie ihn erkennen und vertrauen sollten. Bitte beantworte alle Fragen. Gib Klarheit und lass Jesus ganz klar und deutlich gesehen werden. Wie dein Wort sagt, dass der Geist Gottes überführt. Er überführt uns von Sünde, von Gerechtigkeit und Gericht. Wir bitten, Herr, dass der Geist Gottes seine Arbeit tut durch sein Wort. Und für die, die Jesus schon kennen, die schon überführt sind und auch zerbrochen sind wegen unserer Sünden, dass wir in unserer Situation deine Leitung und deine Führung erkennen und bereit sind, dir nachzufolgen und dir zu vertrauen in allen Bereichen des Lebens. Dass wir ein Licht sind in dieser Welt, wo man sehen kann, wo es Stabilität, wo es echte Freude und Friede gibt. Und das ist in Jesus und nur in ihm. So, wir wollen dir das alles anbefehlen und danken für deine großartige Barmherzigkeit und Gnade. Wir beten im Namen Jesu.